14. November. Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Poor Toni Krause hatte in der U-Bahn einen epileptischen Anfall. In einem Zug der Grey Line von Watertown zum Inman Square, Cambridge. Seit über einer Woche hatte er in der Herrentoilette der Arminian Foundation Library im scheußlichen Zentrum von Watertown, Massachusetts, koteinhaltigen Hustensirup getrunken und sich nur aus der Deckung gewagt, um den grässlichen Equus Rees um ein Rezept anzubetteln und zu dessen Einlösung in einem schlichtweg abscheulichen Ensemble aus Kunstfaserhose mit Hosenträgern und Mütze aus Donegal Tweed, die er sich in der Gewerkschaftshalle der Hafenarbeiter unter den Nagel hatte reißen müssen, zu Brooks Pharmacy zu flitzen. Poor Toni wagte nicht, etwas Schmuckes zu tragen. Nicht mal den roten Ledermantel der Brüder Antitois. Nicht, seit sich herausgestellt hatte, dass die Handtasche der armen Frau ein Herz enthielt. Er hatte sich ganz einfach noch nie so von allen Seiten heimgesucht und überwältigt gefühlt, wie an jenem schwarzen Julitag, an dem es ihm beschieden gewesen war, ein Herz zu klemmen. Wer würde sich da nicht fragen, warum passiert sowas immer mir? Er wagte nicht, sich auffällig zu kleiden oder auch nur zum Square zurückzukehren. Und wegen der scheußlichen Geschichte mit Wo
und Bobby C. letzten Winter wollte Emil ihn immer noch entkarten. Seit Weihnachten hatte Poor Toni nicht gewagt, östlich der Tremont Street in den Brighton Projects oder auch nur bei Delfina im vermufften Enfield eine Feder zu zeigen, nicht seit Emil einfach von der Straße verschwunden war, sich in Luft aufgelöst hatte. Und nun war er seit dem 29. Juli am Harvard Square und in dessen Umgebung non grata. Allein vom Anblick einer Asiatin bekam er Herzklopfen, ganz zu schweigen von eigener Accessoires. Darum konnte Poor Toni nicht mehr selbst koppen gehen. Er brachte niemandem genug Vertrauen entgegen, um sich dessen Ware zu spritzen. STGs und Lola Sister waren ebenso vertrauensunwürdig wie er selbst. Die sollten nicht mal wissen, wo er schlief. Er verlegte sich auf Hustensirup. Ein paar Wochen lang konnte er Bridget Tenderhole und Stokely Darkstar, der ausschließlich auf Knebeljule machte, dazu bringen, schnell mal was für ihn zu koppen. Aber dann starb Stokely in einem Hospiz vom Fenway und Bridget Tenderhole wurde von ihrem Zuhälter unter wahnsinnig undurchsichtigen Umständen nach Brockton verfrachtet. Da hatte Poor Toni die bösen Vorzeichen verstanden, seinen Stolz erstmals überwunden, in einem Müllcontainerkomplex hinter der riesigen Halle Nummer 4, der IBP KDA.
Anmerkung 102. Internationale Bruderschaft der Peer-, Kai- und Dock-Arbeiter.
Im innerstädtischen Fort Point noch tieferen Unterschlupf gesucht und beschlossen, sich dort so lange auszuklinken, wie er seinen Stolz überwinden, Lola Sister zur Heroinbeschaffung ausschicken und ohne Stolz oder Beschwerde hinnehmen konnte, dass das miese kleine Miststück ihn nach Strich und Faden ausnahm. Aber dann bekam Lola Sister im Oktober eine Hepatitis G. Der Heroin-Nachschub blieb aus und die einzigen, die genug koppten, um was abzugeben, waren Leute, die es sich erlauben konnten, unter freiem, öffentlich zugänglichen Himmel verdammt weit hierhin und dorthin zu flitzen. Und kein Freund, egal wie eng oder zu Dank verpflichtet, konnte es sich leisten, für andere mitzukoppen. Und so begann für den gänzlich freund- und verbindungslosen Poor Toni in seinem Versteck der Heroinentzug. Nicht nur fickrig oder krank, Entzug. Mit dem einfach schrecklichen, unheilvolle Schritte in verlassenen Korridoren-Echo halten die Worte in seinem neuralgischen und perückenlosen Kopf nach. Entzug. Das flügellose Huhn. Türkifizierung. Loskommen. Der kalte, alte Vogel. Poor Toni hatte noch nie entziehen müssen. Nicht den ganzen verlassenen Korridor des Entzugs hinab. Nicht
seit er mit 17 drauf gekommen war. Im schlimmsten Fall hatte ihn immer ein guter Mensch charmant gefunden, wenn die Lage so aussichtslos geworden war, dass er seinen Charme vermieten musste. Weh und ach ob der Tatsache, dass ihm der Charme just ausgegangen war. Er wog 50 Kilo und seine Haut hatte die Farbe von Kürbissen. Er litt an fürchterlichem Schüttelfrost und schwitzte gleichzeitig. Er hatte ein Gerstenkorn, das so juckte, dass er sich das Lid schon kaninchenrosa gescheuert hatte. Die Nase lief ihm wie ein Doppelwasserhahn und der Schleim hatte eine gelb-grüne Färbung, die er überhaupt nicht verheißungsvoll fand. Er sonderte einen unschönen Verfallsgeruch ab, den sogar er selbst wahrnahm. In Watertown hatte er versucht, seine schmucke, rotbraune Perücke mit dem abnehmbaren Chignon zu verpfänden und eine armenische Schimpfkanonade zu hören bekommen, weil die Perücke schon von seinen Kopfläusen verseucht war. Ganz zu schweigen von den Einwänden des armenischen Pfandleihers gegen seinen roten Ledermantel. Mit fortschreitendem Entzug wurde Poor Tony immer kränker. Seine Symptome entwickelten ihrerseits Symptome, Furchen und Knoten, die er im Müllcontainer mit morbidem Interesse abtastete. In seinen Hosenträgern und der scheußlichen Tweedmütze, während er mit der anderen Hand seine Einkaufstasche mit der Perücke, dem Ledermantel und all der schmucken Gewandung an sich drückte, die er weder tragen noch verpfänden konnte. Sein Versteck, der leere Müllcontainer der imperialen Entsorgung, war neu und apfelgrün. Sein Inneres bestand aus nackten, gewarzten Eisenplatten und er blieb neu und unbenutzt, weil die Leute sich scheuten, nahe genug heranzukommen, um ihn zu benutzen. Poor Tony verstand erst nach einiger Zeit, warum dem so war. Kurze Zeit hatte es den Anschein einer Pause gehabt, als lächelte das Schicksal ihn kurz und matt an. Die Müllkutscher eines IME-Hinterladers hatten ihm diesbezüglich den Zahn gezogen. In einer Ausdrucksweise, der es seines Erachtens an Takt gebrach. Zudem leckte der grüne Eisendeckel des Containers bei Regenwetter und entlang der einen Wand beherbergte er schon eine Kolonie Ameisen. Insekten, die Poor Tony seit einer nervenschwachen Kindheit ganz besonders fürchtete und verabscheute. Im prallen Sonnenschein dagegen wurde es in seinem häuslichen Umfeld so höllisch, dass sogar die Ameisen die Biege machten. Bei jedem weiteren Schritt in den schwarzen Korridor des Entzugs.
Hinein stampfte Poor Tony mit dem Fuß auf und konnte schlicht und einfach nicht glauben, dass es noch schlimmer werden konnte. Dann merkte er nicht mehr rechtzeitig, dass er für kleine Königstiger musste. Der Horror eines anspruchsvollen Gender-Dysphorikers vor der Inkontinenz lässt sich nicht angemessen in Worte kleiden. Flüssigkeiten verschiedener Konsistenz flossen ohne Vorankündigung aus verschiedenen Körperöffnungen. Und dann blieben sie natürlich, die Flüssigkeiten, auf dem Eisenboden des sommerlichen Containers. Da waren sie und wichen nicht von der Stelle. Er konnte nicht putzen und er konnte nicht koppen. Sein gesamtes interpersonelles Netzwerk bestand aus Menschen, denen er entweder egal war oder die ihm Böses wünschten. Sogar sein verstorbener Obstetrikervater hatte eine symbolische Schiebe abgehalten und sich im Jahr des Whoppers in der Küche des Krause-Hauses 412 Mount Auburn Street im schrecklichen Zentrum von Watertown die Kleider zerrissen. Es waren die Inkontinenz und die Aussicht auf den monatlichen Sozialhilfescheck vom 4.11., die Poor Tony schließlich zum irrsinnig gehetzten Standortwechsel in die Herrentoilette einer obskuren Eminian Foundation Library im Watertown Center trieben, wo er sich mit Fotos aus Hochglanzblättern, Lieblingsnippes und klopapierumlegter Brille eine möglichst komfortable Kabine einzurichten versuchte, wiederholt spülte und den wahren Entzug mit Codinex Plus Fläschchen irgendwie in Schach zu halten versuchte. Ein winziger Bruchteil des Codeins wird zum guten alten C17-Morphin umgebaut und erlaubt eine qualvolle Andeutung, die sich echte Erlösung vom Vogel anfühlen könnte. Will sagen, der Hustensirup zog den Prozess eigentlich nur in die Länge und dehnte den Korridor. Er verlangsamte die Zeit. Poor Tony Krause saß Tag und Nacht auf dem isolierten Toilettendeckel in der angeheimelten Kabine und Soff und Schiss im Wechsel. Wenn um 19 Uhr das Bibliothekspersonal die Kabinen kontrollierte und das Licht ausknipste, zog er die Stöckelschuhe hoch und blieb in einer Finsternis innerhalb der Finsternis zurück, die so total war, dass er keine Ahnung hatte, wo seine Gliedmaßen waren oder abgeblieben sein mochten. Ungefähr alle 2 Tage verließ er die Kabine mal und raste mit ausrangierter Sonnenbrille und einer Art Kapuze oder Schal, zusammengeschustert aus den braunen Papierhandtüchern der Herrentoilette, wie verrückt zu Wuchs. Mit fortschreitendem Entzug entwickelte die Zeit für ihn dann
neue Qualitäten. Sie verging jetzt mit scharfen Schnitten. Ihr Vergehen in der finsteren oder schummrigen Kabine war, als würde die Zeit von einer Ameisenprozession getragen, einer schimmernden roten martialischen Kolonne dieser militaristischen roten Südstaatenameisen, die scheußlich große wimmelnde Hügel bauen. Und jede abscheulich schimmernde Ameise wollte als Entgelt für ihre Mithilfe beim langsamen Weiterschleppen der Zeit durch den Korridor des wahren Entzugs eine winzige Portion von pur Tonis Fleisch haben. In der 2. Kabinenwoche wurde die Zeit selbst zu den an beiden Enden lichtlosen Korridor. Als noch mehr Zeit vergangen war, bewegte sie sich gar nicht mehr, ließ sich weder bewegen noch durchqueren und nahm über ihm und um ihn Gestalt an, ein riesiger flügelloser Vogel mit verstaubten Federn und orangenen Augen, der inkontinent über der Kabine kauerte, mit einer irgendwie wachsamen, aber inbrünstig teilnahmslosen Persönlichkeit, die pur Toni Krause weder besonders grün zu sein, noch ihm Gutes zu wollen schien. Kein bisschen. Von über der Kabine sprach sie zu ihm, sagte wieder und wieder dieselben Worte. Sie waren unwiederholbar. Pur Toni hatte in seinem Leben wahrlich düstere Erfahrungen gemacht, aber nichts davon hatte ihn auf die Erfahrung einer kauernden Zeit mit Gestalt und Geruch vorbereitet, und die sich verschlimmernden körperlichen Symptome waren ein Schaufensterbummel bei Bonnwitz im Vergleich zum schwarzen Versprechen der Zeit. Diese Symptome seien lediglich Vorboten und wegweiser, größerer und viel schauderhafterer Entzugserscheinungen, die über ihm an einen Faden hingen, der sich mit ihrem Vergehen stetig abwickelte. Sie hielt nicht still und nahm kein Ende. Sie wechselte Gestalt und Geruch. Sie glitt in ihn hinein und aus ihm heraus, wie der gefürchtetste Zureiter unter der Knastdusche. Pur Toni hatte einst die Hybris besessen zu glauben, das schlimmstmögliche Zittern hätte er schon erlebt. Aber er hatte noch nie so intensiv gezittert wie jetzt, da die Kadenzen der Zeit, schartig, kalt und seltsam nach Deodorant riechend, durch verschiedene Öffnungen in seinen Körper eindrangen, kalt wie nur feuchte Kälte kalt sein kann, die Wendung, die verstanden zu haben, er sich frecherweise eingeredet hatte, lautete »bis ins Mark frieren«. Scherbenbesetzte Kältekolonnen drangen in ihn ein und erfüllten ihn bis ins Mark mit gemahlenem Glas. Und bei der geringsten Veränderung seiner Hocke hörte er seine glasknirschenden Glieder. Zeit umgab ihn, war in der Luft, drang ihn
ein und verließ ihn nach ihrem kalten Belieben. Und der Atem schmerzte an den Zähnen. Zeit kam zu ihm in der Falkenschwärze der Bibliotheksnacht als orangener Irokese, als lustige Witwe mit geschmacklosen Amalfi-Pumps und sonst nichts. Zeit weitete ihn, drang grob in ihn ein, trieb es nach ihrem Wohlgefallen und verließ ihn wieder in Form so endlosen Durchfalls, dass er mit Spülen kaum nachkam. Die längste morbide Zeit versuchte er zu ergründen, wo die ganze Scheiße bloß herkam, wo er doch nichts als Codinex Plus zu sich nahm. Irgendwann dämmerte es ihm. Die Zeit selbst war scheiße geworden. Pur Toni war ein Stundenglas geworden. Die Zeit verging jetzt durch ihn hindurch. Außer in ihrem schartigen Fluss existierte er nicht mehr. Er wog nur noch rund 45 Kilogramm. Seine Beine hatten jetzt den Umfang, den einst vor dem Entzug seine schmucken Arme gehabt hatten. Das Wort Zuckung verfolgte ihn, ein fremdes, vielleicht jiddisches Wort, das er noch nie bewusst gehört hatte. Ohne die geringste Bedeutung hallte das Wort ihm in Foxtrott-Kadenzen durch den Kopf. Er war naiverweise davon ausgegangen, verrückt zu werden bedeute, nicht zu merken, dass man verrückt wurde. Verrückte hatte er sich naiverweise als immer zu lachend vorgestellt. Er sah wieder seinen sohnlosen Vater vor sich, wie er die Stützräder abmontierte, auf seinen Pager sah, einen grünen Kittel samt Maske trug, Eistee in satinierte Gläser schenkte, sich in Trauer um seinen Sohn das Freizeithemd zerriss, die Arme um die Schulter schlang und in die Knie ging. In einem Bronzesarg steif wurde, auf dem Mount Auburn Cemetery unter die Schneedecke hinabgelassen wurde, gesehen aus der Ferne durch dunkle Gläser, fror bis in die Zuckung. Als schließlich sogar die Mittel für den Codeinsirup versiegt waren, saß er weiterhin auf der Toilette in der letzten Kabine vom AFL-Klo, umgeben von ehedem zum Trost aufgehängten Gewandungen und Fotos aus Modejournalen, die er mit Tesafilm auf dem Herweg an der Rezeption geschnorrt an die Wand geklebt hatte, saß in einer einzigen genderakzeptablen Hose noch fast ganze weitere 24 Stunden da, weil er den Glauben verloren hatte, den Durchfall lange genug eindämmen zu können, um es irgendwohin zu schaffen, vorausgesetzt ein Ziel böte sich an. In den beleuchteten Betriebszeiten war die Herrentoilette voller alter Männer, die immer gleichen braunen Halbschuhe trugen, eine slawische Sprache sprachen und nach Kohl stinkende Schnellfeuerflatulenzen abgaben.
Am Spätnachmittag des zweiten siruplosen Tages, dem Tag des Anfalls, begann pur Tony Krauses Entzug vom Alkohol, Codein und dem methylierten Morphin des Hustensirups, zusätzlich zum anfänglichen Heroinentzug, was ihm eine Reihe von Sinneswahrnehmungen bescherte, auf die ihn nicht einmal seine neuerlichen Erfahrungen, speziell der Alkoholentzug, vorbereitet hatten. Als sich die wahren, DT-charakteristischen und kommerzkinomäßigen Bilder einstellten, als ihm die ersten glänzenden und mikroskopisch fein behaarten Wanderameisen den Arm hochkrabbelten und sich nach Geisterart weigerten, weggewischt oder totgeschlagen zu werden, warf poor Tony seinen hygienischen Stolz der Zeit in den E-Mail-Rachen, zog die nach 10 oder mehr Tagen der Pfützenbildung um seine Knöchel herum beschämend zerknitterte Hose hoch, erledigte die Umstände halber geringe kosmetische Wiederaufbereitung, setzte den abgeranzten Hut mit samt dieser Film verklebtem Papierhandtuchschal auf und verduftete in einem letzten verzweifelten Versuch nach Cambridge zum Inman Square zu den finsteren und falschen Brüdern Antitoy, deren Einsatzzentrale, getarnt als Glas, Scherzartikel und Kurzwarenhaus, auf dessen Eingang er einst nie wieder seinen Schatten zu werfen geschworen hatte, das er jetzt aber für seine letzte Zuflucht hielt, die Antitoy, Kanadier der Quebecer Untergattung, finster und falsch, letzten Endes jedoch recht glücklose politische Aufrührer, von deren Diensten er durch Los Esters Vermittlung zweimal Gebrauch gemacht hatte. Jetzt die einzigen Menschen auf weiter Flur, von denen er sich seit der Affäre des Herzens mit einiger Berechtigung eine Gefälligkeit erhoffen konnte. Als poor Tony in seinem Mantel und der Scully Cap über dem Schal auf dem unterirdischen Bahnsteig der Grey Line im Watertown Center stand und die erste heiße, lose Ladung in die Elefantenhose platschte, an seinem Bein hinabrann und am Stöckelschuh hinauslief, er besaß immer noch nur die roten Stöckelschuhe mit Kreuzriemchen, die von der langen Hose knapp bedeckt wurden, schloss er die Augen vor den Ameisen, die an seinem ausgemergelten Armen auf und ab formikierten und stieß einen lautlosen inneren Schrei äußersten seelenverbrühten Wehs aus. Seine geliebte Boa passte fast ganz in eine Brusttasche, wo sie diskretionshalber auch blieb. In der überfüllten Bahn selbst entdeckte er dann, dass er sich in den letzten 3 Wochen von einem farbenfrohen, schmucken, sei es
auch absonderlich schmucken Menschen in einen jener abstoßenden Nicht-Sesshaften verwandelt hatte, von denen rechtschaffene Leute in der U-Bahn unauffällig abrücken, scheinbar ohne ihre Anwesenheit überhaupt wahrzunehmen. Von seinem Schal aus Papierhandtüchern löste sich stellenweise der Tesafilm. Er roch nach Bilirubin und Gelbsuchtschweiß und trug wochenalten Eyeliner, der einfach kein Hit war, wenn man eine Rasur brauchte. Auch Urin hatte, um die Sache abzurunden, ein paar negative Zwischenfälle verursacht. Er hatte sich in seinem ganzen Leben noch nie so unattraktiv und krank gefühlt. Er weinte leise vor Scham und Schmerz beim Vergehen jeder hell erleuchteten öffentlichen Sekundenkante. Und die in seinem Schoß wimmelnden Wanderameisen sperrten nadelzähnige kleine Insektenmäuler auf, um die Tränen aufzufangen. Im Gerstenkorn pochte sein unregelmäßiger Puls. Wie die Green und die Orange Line gehörte die Grey Line zum Typus dahinzuckelnder Behemoth. Und er saß mutterseelenallein am einen Ende des Waggons und spürte, wie jede einzelne Sekunde ihm einen Schnitt zufügte. Der nahende Anfall fühlte sich nicht wie eine Gesundheitskrise eigener Art an, sondern bloß wie das nächste Exponat im Horrorkorridor, dem alten kalten Vogel. Bei Licht besehen wurde der Anfall, eine Art synaptisches Feuergefecht in pur Tonys ausgetrockneten Schläfenlappen, vollumfänglich vom Entzug nicht des Heroins, sondern des schlichten alten Ethylalkohols hervorgerufen, dem Hauptbestandteil und Balsam des Hustensirups Codinex Plus. Er hatte 8 Tage lang täglich über 16 Fläschchen 80%iges Codinex konsumiert. Und als er urplötzlich aufhörte, bekam er neurochemisch ordentlich Bescheid gestoßen. Der erste unangenehme Vorbote bestand aus Phosphenfunken, die von der Decke der dahinjuckelnden Bahn herabregneten. Außerdem umgab eine glühend violette Aura die Köpfe der Rechtschaffenden, die von den diversen Lachen, in denen er saß, so unauffällig und so weit wie möglich abgerückt waren. Die violetten Flammenhauben verliehen all diesen rosig reinen Gesichtern etwas Leidgeprüftes. Pur Tony wusste nicht, dass sein stummes Gewimmer nicht länger stumm war und die Leute im Waggon sich deshalb plötzlich so brennend für die Bodenfliesen zwischen ihren Füßen interessierten. Er wusste nur, dass der jähe und unpassende Geruch nach einem Old Spice Deo Stift, Classic Original Scent, ungebeten und unpassend, die Marke seines verstorbenen Papas, seit
Jahren nicht gerochen und das leise, panische Gezwitscher, mit dem des Entzugs Ameisen ihm schimmernd in Mund und Nase schwirrten und verschwanden, wobei sich natürlich jede zum Abschied einen Zangenbiss genehmigte, die Vorboten eines neuen und leuchtkräftigeren Exponat am Horizont des Korridors darstellten. In der Pubertät hatte er eine heftige Allergie gegen den Geruch von Old Spice entwickelt. Als er erneut in die Hose, auf den Plastiksitz und den Boden machte, verstärkte sich der Classic Scent von Anno dazumal. Dann schwoll Pur Tonys Körper an. Er sah, wie seine Glieder luftige weiße Zeppeline wurden und spürte, wie sie sich seiner Autorität entzogen, sich von ihm lösten und mit den Schnauzen voran schwerfällig in die von der Decke herabregenden Stahlwerksfunken emporschwebten. Plötzlich spürte er nichts. Oder eher das Nichts, eine vorstürmische Ruhe mit null Wahrnehmungen, als wäre er der Raum, den er einnahm. Dann hatte er einen Anfall.
Anmerkung 103. Eine Zitat, partielle Epilepsie mit Lokalisation der neuronalen Entladung im Lobus temporalis. Manifestiert neben elementaren sensorischen und motorischen Anfällen auch solche mit halluzinatorischen oder psychomotorischen Symptomen, Zitat Ende, wie Augen verdrehen und Zunge wälzen.
Der Boden des U-Bahn-Waggons wurde zur Decke des U-Bahn-Waggons und er lag mit gekrümmtem Rücken in einem Wasserfall aus Licht, wirkte an Old Spice und sah seinen angeschwollenen Gliedern nach, die wie losgelassene Luftballons durch den Waggon schossen. Das dröhnende Zuckung, Zuckung, Zuckung stammte von seinen Stöckelschuhen, deren Absätze auf die vollgemachte Bodenplatte trommelten. Er hörte ein brausendes Zugröhren, wie es kein Zug auf Erden erzeugte, und spürte ein röhrendes Gefäßbrausen, das ihm, bis dann der Schmerz zuschlug, wie ein aufblühender Hirnorgasmus vorkam. Sein Kopf blähte sich immens und knarrte beim Anschwellen und Auftreiben. Der Schmerz, epileptische Anfälle tun weh, was Otto Normalverbraucher selten weiß, war das spitze Ende eines Hammers. ein Quietschen ertönte, dann ein Entweichzischen in seinem Schädel und etwas schoss ihm in die Luft. Er sah Bobby Sees Blut in der heißen Luft vom Abluftgitter am Copley hochnebeln. Sein Vater kniete in einem formschön zerrissenen, ärmellosen T-Shirt neben ihm an der Decke und rühmte die Red Sox der Ära Rice Lynn. Tony trug Sommertaft. Sein Körper zappelte ohne Okay vom Hauptquartier herum. Er fühlte sich kein bisschen wie eine Marionette. Er dachte an aufgespießte Fische. Der Kittel hatte 1000 Fallbillen und ein Reizmieder aus Häkelspitze. Dann sah er seinen Vater in grünem Kittel und mit Gummihandschuhen den Kopf verdrehen, um den Schuppen eines aus einer
Zeitung gewickelten Fischs die Schlagzeilen abzulesen. Das war noch nie vorgekommen. Die größte Schlagzeile lautete Pressen. Cotoni zappelte, keuchte, presste. Und das Tiefrot des Blutes, das das Sehen speist, blühte hinter seinen flatternden Lidern. Die Zeit verging weniger, als dass sie in einem zerrissenen T-Shirt neben ihm kniete und die nagernasigen Titten eines Mannes entblößte, der es verschmäht, seinen einst schmucken Körper zu pflegen. Cotoni krampfte, trommelte, keuchte und flatterte um sich eine Lichtfontäne. Er spürte ein Stück nahrhaften, vielleicht sogar berauschenden Fleisches im Rachen, wollte es nicht schlucken, schluckte es dann aber doch und bereute das sofort. Als die blutig gummierten Finger seines Vaters ihm den Kiefer auseinanderbogen, um die verschluckte Zunge zurückzuholen, weigerte er sich entschieden, undankbar in die Hand zu beißen, die ihm sein Futter nahm. Ohne Genehmigung presste er dann doch bis zu und trennte die behandschuhten Finger sauber ab, sodass er wieder gummiverpacktes Fleisch im Mund hatte. Und der Kopf seines Vaters explodierte in antennenartige Farbgarben, wie ein explodierender Stern zwischen den erhobenen grünen Kittelarmen. Und ein Ruf nach Zuckung ertönte, während Tonys Hacken trommelten und den aufklaffenden Lichtsteigbügeln trotzten, in denen sie hochgehievt wurden, während da unten ein roter, nasser Vorhang über den Boden gezogen wurde, auf den er hinabstarrte, Tony. Und er hörte jemanden anbrüllen, aufzugeben, zu irren, die eine Hand auf seinem spitzen Bauch, als er nach unten Richtung Pressen presste. Und er sah, dass seine Beine von den Steigbügeln, in denen sie staken, gespreizt würden, bis er aufreißen und an der Decke umgestülpt würde. Und als letztes sorgte er sich, sein rothändiger Papa könne sein Kleid sehen und was es verbarg.